Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Agrarseins Wissen kompakt der Habeleferraum bei Gumpenstein. Heute dreht sich alles um die saisonale Abkalbung in der Mutterkuhhaltung. Ein Thema, das nicht nur für Bäuerinnen und Bauern, sondern auch für Konsumentinnen von regionalem Rindfleisch interessant ist. Wir haben einen besonderen Gast aus unserem Haus eingeladen, Johann Häusler, Experte für Mutterkuhhaltung und Mitautor des aktuellen ÖAG-Infoartikels zur saisonalen Abkalbung in der Mutterkuhhaltung. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum in Österreich noch überwiegend kontinuierlich abgekalbt wird, während in klassischen Mutterkuhländern die saisonale Abkalbung vorherrscht. Im Podcast beleuchten wir heute die Vorteile, aber auch die Herausforderungen dieser Methode. Lieber Hans, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Andreas.
Hans, warum beschäftigst du dich mit der saisonalen Abkalbung, wenn sie in Österreich gar nicht so bedeutend ist? Und was verstehst du überhaupt unter saisonaler Abkalbung?
Es gewinnt immer mehr an Bedeutung auch in Österreich. Vielleicht grundsätzlich einmal, saisonale Abkalbung bedeutet einfach, dass die Mutterkühe einer Herde nicht kontinuierlich, also das ganze Jahr über abkalben, sondern geblockt in gewissen Zeiträumen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Blöcke. Und die Blöcke sind eben von Region zu Region und von Betrieb zu Betrieb durchaus unterschiedlich, können unterschiedlich sein.
Und wie lang sind die Blöcke dann so üblicherweise?
Diese Blöcke sind also, je kürzer, desto günstiger, also 6 bis 8 Wochen. Es geht natürlich auch bis 10, 12 Wochen, aber in der Regel also 6 bis 8 Wochen, das wäre natürlich sehr günstig.
Also so um die 2 Monate herum?
Genau, mhm.
Ja. Okay, jetzt kann ich sagen, wo sollen die Blöcke liegen? Wenn ich jetzt sage, saisonale Abkalbung, an welche Region, welche Zeit denkst du überhaupt und warum diese Zeit?
Es hängt jetzt wirklich stark von Region, von der Region ab, aber auch vom Betrieb. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Hochalm irgendwo nutzen möchte, dann muss ich einfach schauen, dass die Hochalmen wissen wir, dass da im Laufe des Sommers irgendwo das Futter umknapp wird. Dann muss ich einfach schauen, dass die Tiere, wenn die auf die Alm kommen, schon etwas älter sind. Das heißt also, ich muss idealerweise die Abkalbung irgendwo in Herbst, Spätherbst, Frühwinter setzen, also bis spätestens Anfang Dezember. Mhm. Und dann sind die eben natürlich, wenn die auf die Alm kommen, schon durchaus gut entwickelt. Mhm. Und sie brauchen auch nicht mehr so viel Milch. Am Anfang ist eh Milch noch da. Und im Lauf des Weidesommers kann man die Tiere dann ohne Probleme eigentlich weggeben. Kann es dann entweder auf einer guten Weide im Tal oder einfach nicht auf der Hochalm, kann man es fertig mästen. Oder eventuell, wenn sie noch mehr brauchen, eventuell den Stall mit ein bisschen Kraftfutter. Es hängt ja davon ab, ob das bio oder konventionell ist. Mhm. Wobei Mutterkuhhaltung natürlich in der klassisch eigentlich eher auf der Bio-Seite ist. Aber es sind durchaus sehr viele konventionelle Betriebe
auch. Ich könnte natürlich auch Einstellerproduzent sein.
Ich könnte durchaus auch, also wenn ich jetzt Jungrindproduzent bin, ja, richtig, gut, dass du das sagst, weil wenn ich Einstellerproduzent bin, dann könnte ich die unter Umständen von der Alm durchaus schon hergeben. Und was ich noch vergessen habe, an einen Mäster, also entweder jetzt in der Regel sind sie in der Mutterkuhhaltung kastriert, das heißt Ochsen und Kalb in einem Mäster. Für die Mutterkühe selbst, das habe ich noch zuerst vergessen, also für die Mutterkühe selbst bringt die Alm immer genug. Für eine trockenstehende Mutterkuh, mhm, ist es eigentlich ideal, wenn sie da oben ist, weil sie Bewegung hat und weil sie eigentlich auch nicht verfettet da.
Natürlich nachteilig wäre es, wenn die Mutterkuh hochlaktierend wäre im Herbst auf der Alm, weil da kann sie sozusagen, da wird sie sich sehr abmelken und auch wenig Milchleistung haben und das Kalb wird nicht optimal wachsen.
Genau, also das Kalb, die Zunahme des Kalbes, die hängen einfach ganz stark von der Milchleistung ab und wenn jetzt die Mutterkuh auch die Genetik hätte, dann wirst du sagst, die möchte sie komplett zusammen und das wird das Kalb trotzdem keine entsprechenden Zunahmen haben.
Jetzt sind wir relativ hoch auf den Hochalmen, hast du jetzt gesagt, ja, da gehen wir eher Richtung Spätherbst,
genau,
Frühwinter.
Genau, also von genau, vielleicht also so ab Ende September, frühestens. Es muss ja natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wann beschicke ich mein Hochalm, von dem hängt es auch ab. Aber ich sage jetzt grob gesagt von irgendwo Ende September bis Anfang Dezember maximal. Also in dem, aber geblockt dann mit den 8 bis maximal 10 Wochen.
Ja. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer. Wir sind in den Niederalmregionen. Ich denke an das Beispiel Grabnerhof-Versuche, die wir gemeinsam mit der Fachschule gemacht haben. Du hast sie betreut. Und wo war da das Abkalbefenster und was hast du aus dem gelernt?
Ja, wir haben damals und eigentlich keine saisonale Abkalbung mehr gehabt, aber wir haben aus dem gelernt, also wir haben auch gesehen und ich habe mittlerweile auch schon einige Tiere selbst auf der Weide eben betreut und auch mit unterschiedlichen Abkalbedaten und Saisonen und mir angeschaut. Also in dem Fall war es nicht Saison, sondern mit Abkalbedaten. Und man hat gesehen, also dass eben Tiere, die noch jünger waren, wenn sie auf die Weide gekommen sind, dass die extrem gut zugenommen haben auf der Weide. Also ich habe beispielsweise aus diesem Kreuzungsversuch ist ein Kalbin noch, also eine Kuh noch auf die Weide gegangen auch mit. Da ist das Kalb geboren am 23. Jänner und ist dann geschlachtet worden nach dem Eintreiben am 6. November mit 440 Kilogramm. Das waren über 1300 Kilogramm Tageszunahmen. 1300 Gramm Tageszunahmen. Also das heißt, die nehmen extrem zu.
Und wir das haben heißt, gesehen, in Talregionen oder auf Niederalmen ist gerade der Vegetationsbeginn der Weide ein zentraler Punkt. Sozusagen, genau. Weil die Weide ein sehr hochwertiges Futter bringt.
Genau.
Macht es also Sinn, dass zu dem Zeitpunkt die Jungrinder viel Weidegras aufnehmen können und nährstoffmäßig gut versorgt sind und auch die Kuh viel Milch gibt, oder?
Genau. Ich habe das deswegen jetzt ein bisschen weitergezogen, weil ich gesagt habe, also um die Frage, die du zuerst gestellt hast, zu beantworten, also wann sollen die abkalben? Ich habe nämlich, wenn ich die verglichen habe, die was im Herbst abkalben haben, die haben im Stall relativ gut zugenommen und dann auf der Weide draus, das haben wir 1800 Gramm gehabt. Das heißt also, das ist deutlich weniger. Das heißt also, um jetzt wirklich auf die Frage zurückzukommen, das heißt, die müssten eigentlich so ab Jänner, es hängt immer davon, wann ist Weidebeginn, wann kann ich austreiben, gell? Ab Jänner, Februar, wenn ich sehr spät austreibe, vielleicht sogar bis im März oder Anfang April rein, dass die abkalben.
Okay.
Und dann, wie du es richtig sagst, am Beginn im Stall braucht man noch nicht einmal, man muss schon natürlich auch ordentlich füttern, aber sie haben ja dort noch nicht den hohen Milchbedarf. Ja, ja. Das heißt, man braucht da noch nicht so extrem anschirmen. Und mit Weideaustrieb, dann geht's richtig dahinter.
Weil dann hat die Kuh sozusagen eine zweite Laktationsspitze.
Die hat eine zweite Laktationsspitze,
Und die Milch wird optimal von den Kälbern verwertet und genutzt und dann explodieren wachsen die Kälber sehr, sehr gut.
Die wachsen sehr gut dann, ja. Wir haben auch in der Broschüre noch eine spätere Abkalbung drin. Also das heißt also Frühsommerabkalbungen.
In der Broschüre, jetzt muss man vielleicht dazu sagen, du hast jetzt eine Broschüre erwähnt. Vielleicht können wir die kurz einmal in die Kamera zeigen. Also es wurde eine neue ÖRG-Infoschrift herausgegeben mit dem Titel Saisonale Abkalbung in der Mutterkuhhaltung und der Johann Häusler ist hier Mitautor gewesen. Und in der Broschüre, hast du gesagt, ist auch angeführt spätere
Abkalbungen. Da haben wir spätere Abkalbungen auch noch angeführt. Ich bin persönlich nicht ganz der große Fan davon, muss ich sagen, aber es hat durchaus auch für, und zwar dann, wenn ich also knapp im Stallraum bin, wenn ich unter Umständen auch mit der Hygiene im Stall immer Probleme habe, wo man dann wirklich auch mit schwachen Kälbern zu kämpfen hat und so weiter. Gerade am Ende des Winters meistens der Infektionsdruck noch besonders hoch.
Das heißt, ich gehe bewusst in die Weidesaison mit der Abkalbung, heißt
ja,
das, oder?
Ja, richtig, ja. Ich gehe in die Weidesaison mit der Abkalbung. Ist von den Zunahmen her sicher auch ganz, also ist sicher auch sehr gut und empfehlenswert. Das Problem ist, dass die Kur dann eigentlich belegt werden müsste, so irgendwo im Juli, August und wir wissen, dass dort eigentlich der Eiweißüberschuss extrem hoch ist und dass dort die Fruchtbarkeit eigentlich auch ein bisschen zurückgeht.
Also man könnte das im Milchharnstoffgehalt sehen, wenn man Proben nehmen würde, dass genau in diesen August, September, Ende Juli Monaten der Milchharnstoffgehalt, also der Eiweißüberschuss im Banzen,
der ist extrem hoch,
und das verringert die Fruchtbarkeit.
Genau. Also das Manko hat man dort natürlich schon.
Jetzt da, also du bist, und ich habe das herausgearbeitet, dass es möglicherweise eine Chance ist, saisonal Abkalbung zu betreiben. Warum ist es ein Vorteil für einen Mutterkuhbetrieb? Warum soll ich mich damit beschäftigen? Ist ja viel kein Motor, wenn es einfach zufällig passiert und es kommt immer wieder ein bisschen ein Kälber daher?
Genau, das ist, ich meine, von der Vermarktung her ist es ja natürlich fein, gell? Wenn ich Direktvermarkter bin, natürlich, wenn die kontinuierlich abkalben, dann habe ich ständig Fleisch, das ich anbieten kann. Das Problem ist allerdings auf vielen Betrieben und speziell in Österreich, wo die Herden, die durchschnittliche Mutterkuhherde hat 10 Kühe. Mhm. Jetzt gibt es auch keine Herdentrennung. Das heißt, ich habe Tiere, die Frischschlagtieren sind, die brauchen viel anderes Futter als Tiere, die eben altmöck sind oder vielleicht überhaupt ohne Kalb sind. Das heißt, da müsste man eigentlich eine Herdentrennung durchführen und aufgrund der Größe ist das eigentlich kaum möglich. Und da bringt natürlich diese saisonale Abkalbung einen großen Vorteil, weil die sind alle in einem ähnlichen Laktationsstadium. Ich brauche da nicht Rücksicht nehmen auf besseres Futter, schlechteres Futter, sondern die sind alle gleich. Das Stiermanagement ist einfacher.
Was verstehst du darunter?
Das Stiermanagement heißt, die sind alle zum selben Zeitpunkt zum Belegen. Das heißt, der Stier wird nicht ständig bei der Herde sein, muss nicht ständig bei der Herde sein. Das haben wir nämlich in der kontinuierlichen Abkalbung durchaus das Problem, dass es dann zu Frühträchtigkeiten bei Kalbinnen kommen kann, wenn der Stier ständig dabei ist. Das hat man da alles nicht. Man kann dann unter Umständen mit einem zweiten Betrieb gemeinsam einen Stier betreiben. Es gibt mittlerweile bis hin zu Stierleasing und Stiermieten. Ist alles möglich, dass man wirklich nur in der Zeit den Stier hat, den man braucht.
Zwischenfrage, ich bin ein großer Mutterkuhbetrieb. Ein Stier, in der, wenn ich dann saisonal bin, dann muss ich natürlich schon ein bisschen bedenken, dass ein Stier so 30, 40 Tiere, dann wird's knapp für den Stier auch, dass er das nicht mehr schafft,
oder? Also es sind Betriebe, die eben größere Herden haben, die machen durchaus zwei verschiedene Blöcke. Und es ist auch so, dass die unter Umständen dann die Herde auch im Sommer trennen. Die anderen sind einfach Herrenalm, die anderen sind irgendwo im Tal. Und dann habe ich eine Herdentrennung und dann,
das ist schafft's natürlich. Schafft der Stier auch, dann auch wieder?
Das heißt, ich kann den Stier einmal da einsetzen und da einsetzen und ich habe zusätzlich auch noch den Vorteil, weil das Problem bei der saisonalen Abkalbung ist natürlich auch, Kühe, die mir aus dem Fenster ausgefallen, die muss ich eigentlich weggeben. Und wenn ich jetzt zwei Blöcke habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt erwarte ich da noch ein bisschen und schaue, dass ich den in den zweiten Block umbringe und habe unter Umständen den Vorteil dort.
Natürlich könnt ihr auch künstliche Besamung betreiben, das machen ja durchaus auch größere Betriebe.
Machen durchaus auch größere Betriebe, wobei es meistens dann trotzdem einen Stier noch kurz dazugeben für diejenigen, die man schwer erkennt oder die eben schwer aufnehmen.
Ja. Du hast vorher die Fütterung ein bisschen angesprochen im saisonalen Verlauf. Warum ist so bei der saisonalen Abkalbung und Weide, was ist da der Vorteil?
Ja, der Vorteil ist, ich habe vor allem am Beginn der Weidesaison eine sehr, sehr gute Futterqualität. Wenn ich eine gute Weide habe, habe ich eigentlich durchgehend die ganze Weidesaison eine sehr gute Futterqualität.
Hast gute Milchleistung?
Eine gute Milchleistung. Und das ist der Vorteil natürlich auch, man muss ja auch die, gerade in der Mutterkuhhaltung sind die Margen sehr eng, man muss das auch vom Preis her anschauen und das Weidefutter ist einfach das billigste Futter, das zur Verfügung steht. Und wenn ich jetzt so eine saisonale Abkalbung habe, wo ich die Frühjahrsabkalbung habe, dann stehen sie im Winter alle trocken. Ich brauche denen eigentlich nur eine Uhr Zeit geben und das heißt, ich habe eigentlich mit der Futterernte auch keine Probleme, keinen Stress und eigentlich auch kann ich relativ günstig Futter ernten.
Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, jetzt habe ich alle Kälber gleich, das macht viel Arbeit. Muss man schon bedenken ein bisschen,
oder? Das muss man sehr...
Auch vom Platzbedarf.
Muss man absolut bedenken. Das heißt, es muss räumlich passen. Und natürlich auch ist es günstig. Also du hast schon recht, da ist nämlich Arbeitsspitze da. Ich meine, ich sollte eine Mutterkuhhaltung natürlich, ja, wenn es geht, die meisten alleine abkommen. Aber doch unter Beobachtung. Und ich muss dann natürlich auch die Nobel versorgen. Ich muss Ohrmarken einziehen. Das heißt also, das ist natürlich schon eine Arbeitsbelastung. Und da ist natürlich auch wieder die Winterabkalbung, vor allem also die Frühwinter oder also Spätwinter beziehungsweise Frühjahrsabkalbung, wo eigentlich noch am Betrieb relativ wenig draußen zu machen ist. Das heißt, die Arbeitsspitze fällt mir in einen Zeitraum ein, wo eigentlich nicht so viel zu tun ist. Und das ist ein großer Vorteil. Das fällt natürlich bei, wenn ich jetzt ja gerade eine Sommerabkalbung habe oder so, dann habe ich den Stress auf der Weide, dann unter Umständen separiert sich die, wo ich muss suchen. Also das ist
der Grund, warum ich das gar nicht so einfach.
Armagnetien vor allem.
Kontrolle der Tiere, ich habe sie vielleicht auch nicht so gut im Auge, im Stall, sehe ich zumindest zweimal am Tag sehr genau so und sehe, ob das Kälber sauft und wie es dem Alter geht und so weiter, oder?
So ist es, richtig.
Wenn ich natürlich so ein saisonales System umsetze, brauche ich natürlich schon eine fruchtbare Kühe, oder?
Man braucht fruchtbare Kühe, das heißt, man braucht einfach Kühe, die sehr leicht und sehr schnell aufnehmen. Es ist sowieso, also in der Mutterkuhhaltung ist das einer der wichtigsten Kriterien, also dass die Kuh eine fruchtbare, problemlose Kuh ist. Das heißt, wir brauchen Kühe, die einfach gut aufnehmen, die mit Stoffwechsel keine Probleme haben, die gute Klauen haben, die gute auch hochgangsletzte Alter, weil man das Kalb dazu knirpen muss, das funktioniert auch nicht.
Nicht zu dicke Zitzen, oder?
Und
nicht
zu dicke dünne. Zitzen, zu dünne und zu kleine, wenn man heute die Zitzen anschaut teilweise, die sind ja sehr kurz und sehr klein, also das sind alles Probleme, die man da hat und eben wie gesagt, die Fruchtbarkeit haben wir angeschnitten, also die muss auf absolut passen.
Ich bin jetzt ein Mutterkuhbetrieb und habe 15 Mutterkühe und ich habe jetzt den Podcast vom Häusler Hans angehört und ich möchte umstellen. Ja, ich habe selber einen Stier daheim und jetzt möchte ich saisonal werden und ich weiß, ich möchte Spätwinterabkalbung, das ist mein Ziel. Mhm. Was tue ich jetzt konkret? Also ich möchte mit dem anfangen.
Es ist so, dass natürlich die Umstellungszeit durchaus einige Jahre in Anspruch nehmen wird.
Du würdest nicht sagen, so Ruck von heute auf morgen, weil das kann teuer werden, weil ich eine lange Periode habe, wo ich nichts zum Verkaufen habe.
Genau so ist es, ja. Mhm. Das heißt also, es bietet sich an, es hängt jetzt auch davon ab, habe ich eigene Nachzucht oder kaufe ich zu. Mhm. Wenn ich jetzt die Kolbenen sowieso zukaufe, dann ist es natürlich etwas leichter, aber ich habe ja noch die Kühe, die in der Herde sind. Mhm. Das heißt, ich muss ja die auch umstellen. Und genau. Da ist es natürlich, dauert es einen gewissen Zeitraum. Ich muss auch in Kauf nehmen, dass wirklich einmal vielleicht eine ein halbes Jahr trocken steht. Mhm. Viel länger soll es nicht sein nach Möglichkeit, wenn es geht.
Weil sonst wird sie fett.
Ja, sonst wird sie verfettet sie komplett. Das heißt also, es ist nicht ganz so einfach, aber man muss konsequent sein. Wenn man das nicht konsequent angeht und umsetzt, dann funktioniert es auch nicht.
Stiert die überhaupt noch am 150. Laktationstag oder Säugetag, muss ich eigentlich sagen, oder am 200., wenn ich warte?
Sie stieren eigentlich schon und es ist ja so, dass unter der Voraussetzung, dass die Kondition passt, also eine, die zu mager ist, hat mit der Fruchtbarkeit Probleme und eine, die zu fett ist, die hat natürlich auch Probleme.
Mhm. Also Körperkondition ist ein wichtiges Thema.
Die Körperkondition ist ein ganz wichtiges Thema. Ich sprich das auch immer, ich bin jetzt erst in Tirol wieder unterwegs bin mit Stallseminaren, da ist es noch gegangen, das war vor MKS und da war das durchaus ein Thema, Herdenmanagement, dass man auch die Kühe, dass man die anschaut, dass man auch die Körperkondition beurteilt, das kommt jetzt nicht auf die Viertelpunkt drauf an, aber dass man einfach weiß, okay, so soll eine Kuh, eine laktierende Kuh ausschauen und so soll sie nicht ausschauen. Und das ist genau das, was wir dort auch angesprochen haben. Und das ist das, was man auch da berücksichtigen muss. Also bei der Umstellung, dass man das ein bisschen im Auge hat. Das heißt, man muss dann wirklich Tiere auch ein bisschen zurückhalten, dass sie nicht zu fett werden.
Mhm. Also es geht durchaus mit dem Belegen der Kühe zu warten.
Genau,
das ist die Botschaft. Zusammenzuwarten. Genau. Die zweite Botschaft habe ich ein bisschen mitgenommen beim Einkauf, schon ein bisschen schauen, wo ich hin will. Und die dritte ist, nicht Horuck von heute auf morgen einfach warten, weil das wird zu teuer.
Das wird zu teuer, ja genau. Mhm. Also man muss die jetzt schon gehalten Kälber haben, die wird man erst mal auf. Und da schaut man jetzt, wie passt man die am besten in mein Fenster rein. Passt man die überhaupt rein? Wenn eine überhaupt nicht passt, unter Umständen auch vielleicht überlegen, die weggeben und ein Kälber nachkaufen.
Jetzt da soll ich nicht nur daran denken, was ich auf meinem Betrieb mache, sondern was danach mit dem Tier, mit dem entweder Jungrind passiert oder mit dem Einsteller passiert. Oder ich bin ja Direktvermarkter, dann habe ich auch gewisse Voraussetzungen. Also reden wir ein bisschen über die Vermarktung.
Ja, die Vermarktung ist es durchaus mit saisonaler Abkalbung. Du hast vielleicht, also wie ich es zuerst auch schon angesprochen habe, in der Direktvermarktung ist es ein gewisses Problem. Also da würde sich anbieten, wenn man vielleicht zwei Abkühlfenster hat, dann kann man das überbrücken. Also die Direktvermarktung ist durchaus ein Problem.
Die weiblichen Jungrinder, ich bin der Direktvermarkter Jungrindfleisch, nehme ich die weiblichen, die kann ich ja früher nehmen, die sind ja früher fertig, üblicherweise, und die Ochsen werden ein bisschen später,
dann nehme ich die Herstockkälber. Und wenn ich direkt vermarkt dabei, spricht ja nichts dagegen, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt über ein Markenprogramm fahre, dann muss die unter 12 Monaten sein. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich bin direkt vermarkter, ja, was spricht dagegen, wenn der 13 oder 14 Monate ist? Also, das muss ich einfach noch reife dann schlachten und da spricht ja nichts dagegen.
Das heißt, ich kann das gut überbrücken.
Also ich kann das relativ gut überbrücken, das ist durchaus möglich. Was unter Umständen schon ein Problem sein kann, vor allem wenn ich jetzt die saisonale Abkalbung so habe, dass ich meine Kälber oder meine Einsteller alle im Herbst gleichzeitig verkaufen. Wir wissen, im Herbst ist sehr viel früh am Markt und meistens der Preis am niedrigsten. Mhm. Das kann ein Nachteil sein. Das heißt, man muss auch die Vermarktungsschiene durchaus mitdenken. Also bevor ich in die saisonale Abkalbung wirklich einsteige, ist einmal zu überlegen, wie schaut mein Betrieb aus, was habe ich für eine Weiden, wie schaut die Vermarktung auf meinem, welche Möglichkeiten habe ich in der Vermarktung? Das muss man alles mitdenken, bevor man sagt, okay, jetzt steige ich ein, gell, und so mache ich es. Und das ist mein Abkäufefenster.
Ja. Damit ich das noch einmal auf den Punkt ein bisschen bringe, mit welchem Alter in etwa sollten die Köber auf die Weide kommen? Und die Kuh natürlich. Kann man sagen, nach 3 Monaten so in dem Zeitraum? Oder weil du vorher gesagt hast, okay, wenn ich im Tal bin, in einer Gunstlage, wo im April mit dem Weiden begonnen werden kann, dann wird eher sozusagen jener herum die Abkäufe. Ja. Das ist so in etwa, oder?
Also die brauchen nicht, also in Wahrheit kann es, wenn die einen Monat sind, auf die Weide da, beziehungsweise wir wissen ja bei Sommerabkalbung oder Frühjahrsabkalbung, dass die eigentlich entweder auf der Weide kommen oder dass ich es zum Kalben in den Stall bringe und dann nach 14 Tagen wieder ausgetötet werden. Das heißt, ein Kalb, das mobil ist, es muss mobil sein, wenn es auf die Weide kommt, aber ein gewisses Alter, ein Mindestalter gibt es da nicht.
Und du kennst Praxisbeispiele in Österreich, die das so umsetzen, saisonale Abkalbung?
Doch, es gibt einige Beispiele. Es sind auch durchaus größere Betriebe dabei.
Und die sind den Arbeitskreisbetriebsleiterinnen bekannt, oder? Man könnte theoretisch sie an die wenden.
Davon sind zwei Beispiele drin.
In der ÖRG-Infoschrift?
In der Ding sind zwei Praxisbeispiele drin, kenne ich beide Betriebe. Und es ist durchaus eben auch möglich, dass man eben die Leute, wir haben ja die Autoren hin drauf, die Arbeitskreismitglieder, die haben natürlich immer Kontakte, dass man sagt, okay, dort könnte man, oder dort kann man sich das anschauen. Der Betriebsführer ist bereit, dass er auch reinschauen lässt, dass er auch Tipps gibt. Und ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Geschichte
auch,
ja.
Also saisonale Abkalbung hat einen Vorteil hinsichtlich Fütterung, wenn ich es gescheit mache, hat einen Vorteil hinsichtlich Entwicklung der Kälber, weil die Kuh eine gute Milchleistung gibt und könnte auch im arbeitszeitlichen Bereich Vorteile bringen.
Könnte, wenn ich die Abkalbesaison im Winter habe, bringt es durchaus auch Vorteile, ja. Mhm. Was im Übrigen in der Vermarktung, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber in der Vermarktung durchaus ein Vorteil ist, wenn ich Einsteller produziere, dann habe ich gleichmäßigere Tiere. Das heißt, ich habe eine gleichmäßige Charge anbieten und nicht eigentlich sehr uneinheitliche Tiere. Das ist auch noch ein Vorteil, gell?
Okay. Ja. Das heißt, wenn sich jemand für dieses Thema interessiert, soll er auf alle Fälle diese ÖRG-Infoschrift 2 aus 2024 lesen. Genau. Er kann sich auch an dich wenden.
Gerne, ja.
Du bist ja in dem Forschen tätig und kannst da wertvolle Tipps weitergeben. Ihr werdet am Thema dranbleiben. Aktuell läuft ja auch wieder ein Mutterkuhversuch bei uns in Raumberg-Gumpenstein. Vielleicht ein paar Infos noch zu dir.
Ja, da habe ich genau die Sachen eigentlich einbaut auch jetzt in das Projekt. Ich wollte ursprünglich saisonale Abkalbung machen. Bin aber dann, weil ich draufgekommen bin, man muss das ja auch sagen, wie sich das auswirkt auf der Weide, die Zunahme. Gell? Mhm. Jetzt bin ich auf kontinuierliche Abkalbung eigentlich gekommen und habe bewusst die Tiere auseinandergespreizt. Also jetzt im Sommer kommt zum Beispiel,
man muss vielleicht
auch noch kurz erklären, was wir überhaupt machen. Also wir haben bei unseren bisherigen Mutterkuhversuchen ja eigentlich immer Stallfütterung gehabt, weil wir eigentlich einmal Grunddaten haben wollten, was haben wir Futter auf, wie schaut das aus.
Sogar gemolchen sind es geworden.
Genau, sie sind gemolchen worden, beziehungsweise mit Wiegen haben wir die Milchmenge erhoben, die das Kalb getrunken hat. Was uns jetzt fehlt natürlich, die Mutterkuh gehört auf die Weide, also Weidedaten füllen uns. Und jetzt wir haben eine Fleckviehherde, die mit Limo belegt wird. Und die Hälfte der Tiere kommt auf die Weide und die Hälfte ist im Stall. Und nach einem Jahr drehen wir das Ganze um und dann drehen wir es noch zweimal um. Okay. Das heißt, dass wir eigentlich den Tierfaktor möglichst ausschalten.
Aber dann das Systeme vergleichen kannst.
Genau. Und die Abkalbe, und jetzt komme ich wieder zurück auf die Abkalbung, bei dem Teil der Herde, der jetzt auf die Weide kommt, ist das erste Kalb im Oktober geboren und das letzte wird im Mai auf zur Welt kommen.
Das heißt, du kannst den Effekt dann auch
also, Mai auswerten. Mai, beziehungsweise eins ist dann noch im Mai und eins ist im Juni sogar noch. Mhm. Genau. Mhm. Das hätte ich jetzt gleich vergessen. Das heißt also, ich kann den Effekt dann
mit berücksichtigen
bei der Auswertung. Und dann kann man sagen, okay, so schaut es dann wirklich aus. Und das habe ich Eigentlich in den letzten zwei Jahren haben wir noch nicht im Rahmen des Versuches, beziehungsweise voriges Jahr waren schon einige Versuchskühe dabei, habe ich mir das schon angeschaut und da hat man das sehr klar rausgesehen, dass eben die Tiere, die eben jünger sind, auf der Weide deutlich mehr zunehmen, weil einfach so viel Milch da ist von Seiten der Mutter. Und die Tiere, die älter sind, die brauchen, die haben schon eine größere Umstellung. Die fressen ja schon mehr Beifutter. Mhm. Das heißt, da hast du die Rationsumstellung dann auf die Weide und die haben da durchaus fast ein bisschen einen Knick.
Natürlich muss ich auch bedenken, es gibt im Herbst dann auch wieder eine Rationsumstellung von der Weide weg. Das könnte auch einen Einfluss haben.
Hat einen Einfluss, habe ich letztes Jahr auch schon erlebt, ja. Mhm. Das heißt, der hat man dann im Stall drin, man muss auch sagen, bei uns die Einzelfütterung, der hat da Zeit gebraucht, bis dass der wirklich dann sein Futter gefunden hat und der hat den ersten Monat ja, kaum zugenommen, eher abgenommen. Ja. Das heißt, also, das muss man mit berücksichtigen. Da ist es vielleicht durchaus günstiger, wenn man die als Einsteller verkauft.
Wie siehst du die Zukunft der saisonalen Abkalbung in Österreich?
Also ich glaube schon, dass auch die Betriebe wachsen werden. Also wenn wir wissen, dass natürlich die Zahl der Mutterkühe immer noch etwas zurückgeht, wobei es in den letzten Jahren nicht mehr so stark ist, der Knick, aber wir haben rund 155.000 Mutterkühe. Es werden die Betriebe wachsen, sie werden größer werden. Und mit dem wird wahrscheinlich auch die saisonale Abkalbung zunehmen. Also ich habe gerade bei den Veranstaltungen, die jetzt, es war im Winter wirklich relativ viele Veranstaltungen im Mutterkuhbereich, es war wirklich interessant, beim Bio-Rindermasttag, habe ich stundenlang Anfragen beantwortet. Es ist unwahrscheinlich, was da an Fragen da ist und da geht es auch um saisonale Abkalbung, was man noch gar nicht angesprochen haben, die Genetik in der saisonalen. Mhm. Auch dem muss passen.
Das heißt, was heißt das in dem Zusammenhang?
Genetik heißt also, was produziere ich, nicht? Also produziere ich und auf welchem Niveau produziere ich. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Jungrinder produzieren, dann ist der Limo der Klassiker. Wenn ich sage, ich produziere Einsteller, dann ist es möglicherweise der Charolais, nicht? Und in Kärnten ist der Charolais der Hauptkreuzungspartner in der Mutterkuhhaltung, beziehungsweise man findet auch durchaus relativ viele reinrassige Herden. Das heißt also, das muss man mit überlegen.
Frühreife Rasse kennt ja jemand Angus als Kreuzungspartner.
Der Angus, für sehr extensive Betriebe, für die Direktvermarktung wäre er sicher super. Das Problem beim Angus ist, also er ist sehr frühreif. Das Fleisch ist ein Hammer. Also wir haben wenn wir die Holstein-Angus-Kreuzungen hergenommen haben, das war bis jetzt das beste Fleisch, das wir da heroben verkostet haben und beurteilt haben. Aber das Problem beim Angus ist, dass er hinten der Schlägel halt ein bisschen fehlt. Mhm. Er hat zwar eine relativ gute Rückenbreite und hat natürlich auch, also die Steaks, die sind super, aber hinten hat er einfach ein bisschen weniger. Und das muss einem bewusst sein. Und nachdem halt eigentlich alles Richtung Steaks und Schnitzel und das Vordere wird alles faschiert geht, also das ist das Problem, was man da hat, gell? Mhm. Die Leute auch nicht mehr wissen, wie man gar gut oder Gulasch macht, ne? Das ist das Problem.
Ja. Zum Schluss vielleicht noch, welche Tipps würdest du einem Betrieb noch mitgeben, wenn er sich mit dem Thema saisonale Abkalbung beschäftigt? Auf was muss er vorwiegend denken? Wo geht er hin, um Informationen zu bekommen und?
Ja, das haben wir eh schon ein bisschen angesprochen. Also das heißt, also ist natürlich diese Broschüre ist einmal sehr wertvoll. Dann eben die Arbeitskreise, die Berater auf den Kammern, die anderen auch wertvolle Tipps geben können. Und natürlich kann man sie auch bei uns rühren. Also es ist so, dass wir eigentlich auch sehr viele Anfragen haben und natürlich alles beantwortet. Ich habe bis jetzt alles beantwortet, was ich an Fragen bekommen habe. Ja, dann natürlich muss man sich auch bei anderen Landwirten umhören. Man muss dann schauen, okay, wie könnte das bei mir gehen, dass sie das für sie einfach mal ein Programm erstellen, beziehungsweise irgendwo, wie könnte das angehen, überlegen und eben dann einsteigen und wenn es Probleme gibt, man kann auch durchaus eine Umstellung in der Abkalbeblock vornehmen. Man kann sagen, okay, das war jetzt bei mir zu früh oder war zu spät, das heißt, spricht ja nichts dagegen, dass man das auch wieder ein bisschen
mit Gefühl
macht. Mhm. Oder von einem Abkalbeblock dann später irgendwann, jetzt mache ich einen zweiten auch noch dazu, weil das ist für mich günstiger. Mhm. Also das heißt, es muss jeder selber weiterarbeiten natürlich, aber man kann sich die Grundinformationen, kann man sich natürlich gern bei uns, beziehungsweise eben bei den Beratern oder den Arbeitskreisberatern auch holen.
Gut, danke vielmals, Hans, dass du uns mitgenommen hast in die Mutterkuhhaltung und dass wir heute praktisch saisonal unterwegs waren. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen würden. Es gibt sehr viele interessante Podcasts. Es gibt auch mehrere mit dem Hans schon. Viel gehört.
Danke.
Und auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei Agrarseins Wissen Kompakt, der HPL-Lieferant bei Gumpenstein.